Das ist ja echt eine beeindruckende Kunstdichte da an der Wand.
Bei wer? In einem Zimmer?
Und drei noch links. Dort die Ecke. Wenn du es mal anklickst, Max Ole. Da links ist noch, links oben ist noch ein Rahmen. Zumindest mal ein Rahmen hängt da noch.
Ah, okay. Ich musste das Bild nur größer ziehen. Ich habe natürlich nur von einem halben Display den Hangout. Anderen Hälfte die Notizen.
Aha.
Hallo und herzlich willkommen zum 127. Pancast Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den neuen Woody Allen Film Cafe Society mit Kay Stew und Jaisenberg. Die neue Iteration im MCU, nämlich Doctor Strange mit Benedict Cumberbatch, sowie den deutschen Film Der Nachtmar, den man seit kurzem auf DVD und Blu-ray kaufen oder leihen kann. Und dazu gibt's auch ein kleines Gewinnspiel. Mein Name ist Christian Eichler und ich möchte mich bei denen bedanken, die mich in diesem Wahlkampf immer unterstützt haben. Horst Lukas Diestel. Malte Springer.
Make Podcast Great Again.
Und Max Ole von Raison.
Ja, wir schnappen uns die Schweine da auf der anderen Seite der Erde.
We're gonna make the greatest podcast in the history of podcasting. We're not gonna settle for anything less than the best. We're gonna have great relationships with all other podcasts. Great relationships. So much untapped potential. Ich finde, dass man diese, jetzt, ich bin ein bisschen gereinigt jetzt durch diesen Off-Duty, den wir gemacht haben. Horst, du warst ja leider nicht dabei. Ich finde so ein bisschen, wir können jetzt eigentlich anfangen, diesen Donald Trump Way of Life ein bisschen zu etablieren, auch in unserem eigenen Leben und einfach bei allem, was man macht, auch beim Frühstück. It's gonna be the greatest breakfast ever in the history of this day. Not gonna settle for anything less. We're American. Ich finde so ein bisschen, das hat dann alles so ein bisschen so ein Flair, ja. Oder nicht? Wie hast du das denn eigentlich erlebt, Horst? Du warst nicht beim Off-Duty mit dabei, aber ja, hast du es verarbeiten können eigentlich schon?
Ich bin das so ein bisschen wie jedes Problem angegangen mit Champagner und Kaviar. Und ist es einfach nicht mehr so schlimm. Ja, weiß nicht. Am Anfang war ich natürlich auch ein bisschen entsetzt, aber ich hatte mich so schon drauf vorbereitet, weil es war genau das gleiche Gefühl wie bei Brexit. Man geht abends ins Bett und denkt sich, ja, es wird schon nicht so schlimm sein. Und dann wacht man auf und es ist so schlimm. Und irgendwie mittlerweile dann aber, ich habe jetzt irgendwie dann 700.000 Artikel dazu gelesen und mittlerweile bin ich echt einfach, ich werde dann zu schnell gelangweilt und es ist einfach so, ja, mach doch, was ihr wollt, es ist mir so scheißegal, reitet die Welt in die Scheiße, bitte, ich mache hier einen Podcast und Filme.
Was ich auch lustig finde, ist, man liest so viele Artikel und irgendwann finde ich dann Donald Trump geil, weil ich so genervt bin. Ich denke mir so, lass den Mann doch mal in Ruhe.
Ich habe direkt dieses Treffen da gesehen mit Trump und Obama im Weißen Haus. Boah. Und das war wirklich 100.000 Tonnen Cringe einfach. Das war das Fremdschämigste, was ich je gesehen habe, um dieses Wort nochmal zu benutzen. Weil du echt gesehen hast, Obama so, ja, und ich habe mit ihm gesprochen und wir werden versuchen, ja, die eine sehr gute Transition hinzubekommen und so weiter. Und
du siehst echt so, in the history
of transitions. So much untapped potential. Nee, und dann siehst du halt so, dass er es halt zu 0% so meint. Und Donald Trump sitzt halt wie so ein gelangweilter Bully und so und keine Ahnung. Und dann so, ja, ich hoffe, wir haben eine gute Beziehung. Und dann so, yes, yes. Und dann machen sie so Shake Hands, so super awkward. Das ist einfach, naja, keine Ahnung. Wir sind kein Politik-Podcast, sondern ein Film-Podcast. Haben keine Hörerpost bekommen.
Hey, was ist da los?
Auch nicht zum Doc Leipzig-Cast, nicht zu unseren Trump-Gesprächen. Und ja, deswegen gibt's einfach keine, die wir jetzt vorlesen können. Wir fangen direkt an mit dem ersten Film. Und der heißt Cafe Society.
Ja, guten Tag, ich hätte gern Kaffee.
Ja, selbstverständlich, was soll's denn sein? Wir haben Milchkaffee, Kaffee Olé, Kaffee Frappé, Kaffee Natur und Allongé, Kaffee con Leche, Kaffee Noir, Kaffee Creme, Kaffee Corretto, Macchiato, Doppio oder Lungo.
Einfachen Kaffee, danke.
Mokka, Doppelmokka, Mokka gespritzt, kleiner Brauner, großer Brauner, Kaisermelange, Wiener Melange, Pharisäer, Franziskaner, Kapuziner.
Ein normaler Kaffee, bitte.
Piccolo, Otello, Kaffee Chagirado, Kaffee Kirsch, Kaffee verkehrt, Muckefuck oder Schümli Flümli. Also in der Cafe Society hat der nichts verloren.
Cafe Society ist die neue Rom-Com von Woody Allen mit, ja, du hast es schon gesagt, Jesse Eisenberg, Kristen Stewart und Steve Carell in den Hauptrollen. Und der Film ist ganz aktuell seit dieser Woche in den deutschen Kinos. Und jetzt bitte Violinmusik an, denn es wird tragisch und dramatisch. In den USA der 1930er Jahre verlässt Bobby Dorfman, gespielt von Eisenberg, New York, wo er als Juwelier für seinen Vater tätig war. Stattdessen verfällt er dem Reiz und Glanz und von Glanz und Glamour. Es zieht ihn in die Traumschmiede Hollywood, wo er seinen reichen und erfolgreichen Produzenten Onkel Phil, Steve Carell, nach einem Job anschnort. Der jedoch ist meist super busy und so verbringt Bobby dann stattdessen viel Zeit mit der bildhübschen Sekretärin Vonnie, Kristen Stewart, in die er sich ob ihrer erfrischenden Bodenständigkeit sofort verliebt. Doch Obacht, auch Onkel Phil ist mit Vonnie verbandelt, ja plant sogar für sie seine Frau zu verlassen. Vor der magischen Kulisse Hollywoods entflammt also ein regelrechtes Dreieck der Liebe. Über Umwegen landet Bobby später wieder in New York, wo er dann mit seinem Gangsterbruder Ben einen Hippenladen für die Schönen und Reichen, die Cafe Society, aufmacht. Das Etablissement boomt, doch die schöne Vonnie hat ein schwarzes Loch in seinem Herzen zurückgelassen. Kann Bobby sie jemals vergessen? Was sagt ihr dazu? Cafe Society, der neue Film von Woody Allen.
Ja, fand ich mega, weil ich freue mich natürlich immer sehr, wenn ich mich in die Zeit der 30er Jahre zurückversetzen kann. Da war die Welt noch in Ordnung, da war es noch schön, da hatten wir noch keine Probleme und das macht ja der Film, finde ich ganz süß. Ich meine, wie sieht denn so ein Tag eigentlich bei Woody Allen aus? Ich glaube, der wacht auf, befummelt seine Ziehtochter, mit der ist er ja mittlerweile verheiratet. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber kann man es mal durchlesen. Er hat ja diese Ziehtochter aufgezogen, mit der er jetzt verheiratet ist. Und dann greift er in die Nachttischschublade, denkt, okay, wann habe ich den letzten Film gemacht? Ach ja, letztes Jahr. Mal brauche ich eine neue Idee. Liegt irgendeine Idee rum, auf der wahrscheinlich steht, ja, alles wie immer, aber diesmal irgendwie in den 30ern. Alles klar, los geht's, ab ans MacBook, Excel auf oder... Ja gut, der Amerikaner sagt Excel, glaube ich, und überlegt sich dann, mit wem habe ich noch keinen Film gemacht? Ach ja, hier Kristen Stewart und Jesse Eisenberg. Moment mal, war Jesse Eisenberg nicht auch in To Rome with Love? Naja, egal, ich rufe die mal an, wir machen das einfach mal so. Und irgendwie ist es auch schon ein bisschen geil, finde ich. Der Typ ist einfach unendlich alt, macht jedes Jahr einen Film und es ist schon auch so ein bisschen solide alles. Ich finde, es sieht außer natürlich dieser ganzen Gelbfilter-Gate, über die Horst wahrscheinlich gleich noch sprechen wird, sieht es schon sehr schön aus und es ist natürlich aber auch schon immer wieder ja so der gleiche Konflikt, den Woody Allen heraufbeschwören will und es ist, glaube ich, so eine Mischung aus Frauenhass und Selbsthass oder so eine lähmende Angst vor der Emanzipation. Das habe ich eigentlich in allen Woody Allen-Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, erkannt oder festgestellt. Ich habe gesehen Annie Hall, Vicky Cristina, Barcelona, Matchpoint, Like Anything Else und To Rome with Love. Und es geht immer so ein bisschen darum, dass so der Außenseiter-Nerd dann eine Freundin hat und die ist eigentlich aber emanzipierter als er. Und dann ist es so im Bedroom immer so ein bisschen awkward und komisch und dann am Ende weiß man nicht so richtig und alles endet ein bisschen komisch. Und es ist hier auch wieder so. Aber mein Problem eigentlich mit diesem Film ist, der plätschert ein bisschen vor sich hin. Ich finde, man kann den schon anschauen. Ich hasse den nicht, aber der weiß nicht so ganz, wo der hin möchte mit seiner Geschichte, habe ich so das Gefühl. Und die Charaktere sind auch ziemlich flach eigentlich.
Ja, jeder Künstler zeigt natürlich meistens durch seine Kunst auch ein Stück weit, wer er ist. Ich finde aber, Woody Allen haut einen das wirklich mit jedem seiner Filme um die Ohren, wer er ist. So, was so seine Probleme mit dem Leben sind. Und das finde ich dann doch anstrengend, wenn man sich mal mehrere Filme von ihm gegeben hat. Das kann ich dann nicht zum tausendsten Mal gucken irgendwie. Weil doch diese zentralen Konflikte, die Christian, die du jetzt auch angesprochen hast, sind wirklich immer die gleichen, habe ich so das Gefühl. Und das mag filmisch gut gemacht sein, das ermüdet mich aber auch. Und ich meine, hier bei Cafe Society, wir bekommen wieder von Woody Allen so ein, was wir häufig ja, so ein Einblick in die Welt der Privilegierten, der Reichen. Aber ich habe das Gefühl, diese Filme sind aber auch nur für die Privilegierten und dann frage ich mich, für wen sind die eigentlich? Wir sehen halt hier, ja, irgendwie Beziehungs-, Love-Triangle und alles schwierig und in der Welt erreichen und man muss irgendwie nach außen der sein und dann der. Man sieht es an der Rolle von Steve Carell, der halt erst nennt man ihn kennen als so ein Spacko, ist er dann aber irgendwie doch nicht. Und das ist so, ich finde, man hat da wenig, vielleicht ist der Film einfach sozusagen, vielleicht ist das Thema auch einfach schon zu durchgekaut, aber ist quasi 40 Jahre zu spät. Für mich war da nicht viel Neues drin und ich fand die Liebesgeschichte dann auch nicht so spannend. Ich sehe es auch so, er plätschert ein bisschen vor sich hin, ein bisschen planlos. Das ist nicht schlecht, das ist durchaus ansehenswert, aber nur nicht mehr für mich. So.
Ja, es ist einfach ja, nicht gut, was wir da gesehen haben, würde ich mal sagen. Also erstmal wirklich, ich muss es noch mal anschauen. Was ist da los? Wer hat das Ding gecolorgraded? Es ist bis auf zwei Szenen ist der ganze Film einfach gelb. Und das ist jetzt nicht nur so, ja, Hotte regt sich auf, das, da ist vielleicht ein bisschen gelbstichig. Nein, da sind Bilder drin, da ist alles gelb. Es ist alles gelb. Die Gesichter der Menschen, der Hintergrund, irgendwelche Holztische, es ist alles gelb, weil da so dick mit gelb drauf geht. Ich weiß nicht warum, ich verstehe es nicht, es sieht aus wie Scheiße. Und gut, aber weiter. Die Story ist relativ langweilig, habt ihr auch schon gesagt, und irgendwie auch auf eine langweilige Art erzählt. Und ich finde, der größte Fehlgriff dieses Films ist, dass es ja so eine Over-Narration gibt, die ja auch von Woody Allen selber eingesprochen ist, warum auch nicht, damit er dir noch mehr beweisen kann, dass es sein Film ist, falls irgendwer daran gezweifelt hat. Und ich finde, dass da total oft irgendwelche geilen Szenen dann wegfallen, weil überall, wo ich so den Eindruck hatte, das würde mich jetzt mal interessieren, das wird mir aber nicht gezeigt, sondern das erzählt mir Woody Allen. So, und dann sage ich, ja bitte, aber dann mach ein Audiobook, so, und kein Film. Also ein Beispiel, was ich habe, es geht dann ja darum, um dieses Love Triangle, und dann gibt es eine Szene,
oder
gibt es eben nicht, die Szene gibt es leider nicht, aber es wird einem erzählt, dass Vonnie sich mit einer Freundin trifft, die ihr zuerst sagt, sie soll den einen heiraten, weil der so reich ist, und dann aber während des Gesprächs einsichtig wird und ihr am Ende die andere Sache rat. Und ich denke mir, wow, das wäre zum Beispiel ein guter Spannungsbogen für eine Szene gewesen. Hätte ich sehr gerne gesehen, weil ich dann sowohl diese Freundin kennenlerne und auch mal Vonnie zum allerersten Mal in diesem Film in einem Gespräch sehe, das nicht mit einem der beiden Männer ist, um die es geht. Da könnte ich vielleicht was lernen über Vonnie. Aber anstatt, dass ich mir diese Szene gezeigt wird, erzählt mir Woody Allen, ja, hier hätte ich dann jetzt diese Szene reingemacht.
Das hätte ihre Szene sein können. Ja.
Genau. Wenn man sich dann aber die Szenen anguckt, die es in den Film geschafft haben, dann frage ich mich, warum. Weil wenn ich zum dritten Mal sehe, wie dieser Bruder Ben von Bobby zum 100. Mal sagt, er kümmert sich um was, und dann sehen wir, wie er wen umbringt, und ich denke mir so, ja, okay, soll das irgendwie witzig sein? Das meint er also mit, er kümmert sich drum. Das ist aber wirklich ein richtig krasser Mobster. So, und das passiert viermal. Und da denke ich mir, na gut, so knapp kann die Zeit nicht gewesen sein, Woody. Was ist da los? Du bist zu alt. Hör auf.
Ja, ich stimme dazu. Ich bin auf derselben Seite. Ein absolut laues Lüftchen für mich, dieser Film. Also mit dem leichten Geruch von Rentnerfurz. Also wenn dieser Film echt in irgendwas verhaftet ist, dann in Belanglosigkeit und Klischee. Und das aber so konsequent, dass ich mich immer wieder gefragt habe, ob da irgendeine Aussage hintersteckt. Also ob das Absicht war, dass das alles so dröge und uninspiriert ist, was mir gezeigt wird. Ob das vielleicht eine Satire sein soll oder eine Parodie auf irgendwas, was ich nicht gecheckt habe. Vielleicht. Also, naja, das Ding ist, ich glaube leider, dass es eben nicht so ist. Und was dann halt bleibt, ist da irgendwie ein Film über eigentlich gar nichts. Also zumindest mal nichts Neues. Ich fand, die Schauspieler waren extrem fehlgecastet, vor allem Steve Carell. Die Dialoge waren hölzern, dazu auch noch sowas von schwerfällig verfilmt irgendwie. Und dieser Swing-Soundtrack, der ist so überzogen, da würde sich ein Musical für schämen. Ja. Also, und das ist alles, also es ist wirklich alles, die Charaktere sind alle oberflächlich. Und dann die Geschichte, das klassische Love-Triangle und irgendwie auch oberflächlich, ich sag's nochmal, aber halt nicht nur im Inhalt, sondern auch die Machart, finde ich, ist genauso. Ich finde das eigentlich nicht so clever, so dieses Worldbuilding komplett durch diese Gimmicks zu betreiben. Also sprich eben dieser grässliche Gelbfilter, der Swing-Soundtrack, diese altertümlichen Szenenüberblendungen, ja, wir können nicht einfach von einer Szene in die nächste gehen, nein, das Bild muss rausgeschoben werden, ja, oder so quasi.
Der PowerPoint-Präsentation ist der Film geschnitten.
Dann diese Stimme aus dem Off, die dann alles erklärt, das war für mich alles so draufgetackert in so einem verzweifelten Bemühen nach irgendwie Flair oder Charakter. Ja. Aber es wirkt eben drangepappt und vor allem wirkt es fake für mich.
Die einzelnen Versatzstücke des Filmes, die benötigen sich eben nicht gegenseitig. Ne? Ja. Also du denkst dann die ganze Zeit, okay, was ist denn jetzt mit diesem Bruder, der dann da den Nachbarn von seiner Schwester oder was aufs Maul haut oder sonst was, ne, wo man sich dann immer so fragt, okay, wohin soll das noch führen? Ach so, nee, das war jetzt einfach auch ein Teil des Films, aber es hat eigentlich nichts mit irgendwas anderem darin zu tun. Ich finde, das ist alles ganz kompetent gemacht, aber man weiß nicht genau, wie die einzelnen Teile eigentlich zusammenspielen. Ich glaube einfach, weil es Woody Allen auch so ein bisschen egal ist. Der hatte einfach mal Lust, in dem Setting nochmal den gleichen Film zu machen, und das funktioniert schon, aber ich habe es gerade vorhin schon gesagt, die Charaktere sind einfach ein bisschen flach. Ne? Also du könntest jetzt sowohl über Kristen Stewart als auch über Jesse Eisenberg eigentlich wenig erzählen, wie die so sind.
Man weiß es nicht.
Was wollen die denn vom Leben eigentlich? Ich meine, Jesse Eisenberg ist da sofort erfolgreich. Er soll gleichzeitig ein Außenseiter, aber auch ein Player eigentlich sein. Gut, vielleicht soll das so dieses New Yorker Judentum sein, dass so, ja, ich bin irgendwie witzig, ich bin aber auch total cool, ja, ich bin aber auch ein bisschen komisch, ich weiß es nicht so richtig. Aber und das Gleiche bei Kristen Stewart. Ich bin natürlich mega in sie verliebt und ich fand sie hier auch trotzdem gut, aber ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass man ihr auch mehr Raum hätte geben können.
Ja.
Das Einzige, was eben interessant ist, trotzdem diese Menage à Trois Love Triangle, das ist schon in Ordnung. Ich finde, es ist trotzdem ganz interessant, wie dann eben Steve Carells Charakter sich ein bisschen weiterentwickelt. Aber das gibt es halt auch, also zum Beispiel hat mich an diesen Film The Apartment von Billy Wilder von 1960 erinnert. Und da ist es besser, denn da gibt es noch viel mehr Ebenen drin, da ist noch Kapitalismuskritik. Und so eine Kritik jetzt an diesem Hollywood-Show-Business gegenüber dieser Lower Class in New York, das soll da so ein bisschen anklingen, glaube ich. Aber in New York bauen sie ja dann auch nur ihren eigenen Club auf. Also es soll wahrscheinlich sein, du wirst irgendwann korrumpiert oder sowas, aber das ist irgendwie alles, ja, zerfasert sehr. Da ist nicht so eine wirkliche Aussage drin. Ja. Es kommt nicht so richtig alles zusammen, außer dass man am Ende eben denkt, dass diese beiden Leute ja da sitzen und sich dann denken, das wäre vielleicht doch eine tolle Beziehung gewesen. Aber eigentlich glaubst du es als Zuschauer nicht so richtig. Also eigentlich ist es dir auch ein bisschen egal, was mit denen passiert. Und ich musste an dich denken, Malte, als wir diesen Film, Brooklyn hieß der, glaube ich, ne? Mit Saoirse Ronan. Ja. Hattest du damals ja gesagt, dass so, was ist denn die Entscheidung, die die Leute hier haben? Entweder du hast ein geiles Leben oder du hast ein geiles Leben. Und das war halt bei den beiden auch die ganze Zeit so. Also eigentlich war es jetzt auch nicht so wild. Gut, du hast jetzt die eine Liebe verloren, dann bist du halt mit Blake Lively zusammen, die aussieht wie ein Supermodel und alles für dich tut. Auch nicht so schlimm.
Ihr bei
oder
euch
hat sie eben nicht geliebt.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass bei euch jetzt allen so ein bisschen durchklingt, dass es zwar nicht so interessant ist, aber man das trotzdem noch gut gucken kann oder irgendwie, dass es hochwertig gemacht ist. Das finde ich eigentlich nur mit Einschränkungen.
Find ich auch,
also
find ich überhaupt
der,
nicht.
Ich, also okay, ja gut, dann ist es mal wieder Freiburg versus the World. Aber der Aspekt, der für mich dabei raussticht, sind halt eigentlich wirklich die Dialoge. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie irgendwie lustlos und ein Stück weit auch kunstbefreit hier fast alle Dialoge inszeniert werden. Und das halt in einem Film, der ja nur auf solchen basiert. Ich hatte oft den Eindruck, dass ich hier erste Take sehe irgendwie und nicht das künstlerische Endprodukt des Filmes. Also die Schauspieler stolpern teilweise über die Worte. Es ist irgendwie kein Zug drin und keine Energie in den Schlagabtauschen. Die Personen sind absolut einschläfernd irgendwie im Bild arrangiert. So, ich habe meinen ersten Satz gesagt, jetzt setze ich mich hin. Nächster Satz im Sitzen. Ich stehe wieder auf, ich gehe drei Schritte nach rechts, noch ein Satz. Weißt du, das ist doch kacke.
Aber ich finde, also, das zieht sich durch den ganzen Film. Also, weil ich finde, da, und das fängt schon bei diesen lächerlichen Szenenüberblendungen von vor 70 Jahren an. Weil heutzutage jeder aus einem bestimmten Grund nur noch den Hardcut benutzt, weil alles andere einfach nervt, weil ich mir nicht zwei Sekunden angucken will, wie das Bild sich rüberrollt und dann woanders ist. Und dadurch kommt man schon so langweilig, wird man da mit der Schubkarre in die nächste Szene gestellt. Das ist auch überhaupt, also da kann überhaupt keine Spannung entstehen. Und die Dialoge waren auch total scheiße. Das Geilste, mein Lieblingsdialog oder meine Lieblingsdialoge sind diese Dinger mit diesem Kackbrief, den sie zum einjährigen Anniversary schenkt. Und es wird so viel auf diesen Brief rumgehackt, direkt, dass du genau weißt, ah, okay, den findet er dann nachher bei ihm und dann weiß er, dass sie das sind. So, weil einfach so, alles andere in dem Film wird so, erzählt dir Woody Allen in einem Nebensatz. Und bei diesem Brief wird wirklich 7 Minuten darauf rumgeritten, ja, das ist ein handgeschriebener Brief von so und so. So, das ist das Einzige, das ist der am besten charakterisierte Gegenstand von allen Gegenständen und Personen in dem Film, ist dieser handgeschriebene Brief.
Naja, ich finde, ich weiß halt nicht, ich finde das, das ist halt wirklich unspannend und es ist wirklich, es ist so ein laues Lüftchen, wie du gesagt hast, Malte, aber irgendwie frage ich mich auch, soll das aber auch einfach so sein?
Ja, aber
so,
das macht es nicht besser.
Es soll halt auch einfach nur so ein Einblick sein und das ist ja ein Stück weit auch Authentizität, weil ich meine, mein Gott, Dialoge aus dem Leben sind natürlich auch nicht immer spannend und irgendwie wahnsinnig, involvierend für den Außenstehenden. Also ich meine, klar, wenn ich mich in die Kaffee-Society stelle und da treffen sich zwei Verliebte, die sich nach ein paar Jahren wieder treffen und ich halte da die Kamera drauf, dann wird das wahrscheinlich nicht der geilste Dialog der Welt werden, nehme ich mal stark an. Insofern halte ich, finde ich, weiß ich nicht genau, ob ich das schlecht finden soll. Dass das beim Zuschauen komisches Gefühl erzeugt, das mag wohl sein, das hatte ich auch. Aber ich glaube, das ist schon irgendwie Absicht. Es geht wirklich nur eigentlich in diesem Film um dieses Liebesleben oder dieses emotionale Leben von so jungen Leuten, die halt irgendwo noch nicht wissen, wo sie stehen und dann muss sich da jeder irgendwie zurechtfinden und eine Entscheidung für sich treffen. Das, ich glaube, darum geht es einfach nur. Das ist im Endeffekt, dass es dann diese Familien-Scheiß gibt. Ja, wir sind irgendwie Juden und der eine ist dann auch noch kriminell und so. Das ist halt so Beiwerk, das soll halt so für Lacher sorgen, so ein paar Schenkelklopfer bei den alten Woody Allen-Fans. So, ha! Aber an sich.
Ja, aber
das stimmt. Ich glaube nicht, dass das Kacke ist.
Ein Stück Kacke-Society. Ein Stück weit stimme ich dir da auch zu, dass man, es ist durchaus legitim, einen Film über diese Problematik zu machen, aber dann zeig mir doch, wie die Leute ihre Entscheidung treffen. Und dann möchte ich nicht, dass Woody Allen mir erzählt, dass die Leute jetzt eine Entscheidung getroffen haben, sondern dann möchte ich das in den Charakteren sehen. Und nicht er rennt hin, schnitt, sie sagt, I'm marrying Phil. So, boom. Und was man von ihr hat man dann nicht, also von diesem, man ist bei den Entscheidungen nicht dabei. Es ist ein Film, der über Entscheidungen geht, aber man sieht keine einzige Entscheidung tatsächlich auf dem Bildschirm in den Schauspielern. Und das ist,
ich fand den auch durchaus erträglich, den Film, muss ich sagen. Ich fand den einmal eigentlich auch ganz lustig. Also ich fand diese Szene da mit der Prostituierten, fand ich witzig. Ich fand seinen Bruder, der da gespielt wird, von dem Typ, der da Peter Russo in House of Cards ja gespielt hat. Den mag ich irgendwie gerne. Ich mag gerne, dass der in ganz viel Filmen so als Nebencharakter irgendwie auftaucht. Ich mochte auch diese Mobster in New York. Ich fand das ganz cool, wenn die da so gedrückt rumstehen und dann halt irgendwie aufs Maul hauen und dann wird er da einzementiert irgendwo am Hudson oder so. Das fand ich alles irgendwie ganz, ganz nett. Ich fand, die Dialoge waren vielleicht jetzt nicht so toll geschrieben, aber ich fand es ganz angenehm. Eigentlich, ich fand es ganz witzig. Ich fand auch, dass der Film vom Setdesign her und von den Kostümen wirklich unglaublich gut aussah. Ich habe mich auch mal geschaut, wer da die Cinematografie gemacht hat. Jetzt schon wieder vergessen, wie er heißt, aber hat eigentlich nichts sonderlich Weltbewegendes, glaube ich, vorher gemacht. Mhm. Also vor allem nicht in jüngsten Jahren jetzt. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass der Film dann doch so gut aussah, wenn man mal davon absieht, dass man die ganze Zeit denkt, draußen ist irgendwie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gleichzeitig. Aber ich fand, den kann man ganz gut gucken. Und ich mochte eigentlich auch, dass er ein bisschen mit diesem Klischee doch bricht, wie ein normaler Liebesfilm aufgebaut ist. Also ein normaler Liebesfilm würde anders enden, als dieser Film endet. Und ich finde auch ganz schön, für wen sich Kristen Stewart da am Anfang entscheidet. Also ich finde, das ist in Ordnung, das ist seichtes Kino. Und das kann man sich schon anschauen. Gibt bei mir 6 von 10 Punkten.
Ja, ist dann vielleicht dann doch Geschmackssache im Endeffekt. Ich fand halt auch die Schauspieler absolut nicht berauschend. Kristen Stewart war noch die Beste, war aber dann auch zu limitiert irgendwie hier ihre Rolle in diesem Film. Ich fand Steve Carell war ein absoluter Fehlgriff. Ich fand den Film auch eben auch nicht so lustig wie du wahrscheinlich. Also ich fand den eigentlich relativ humorbefreit. Den einzigen, über den ich richtig lachen konnte, war eben die jüdischen Eltern. Hier Jeannie Berlin, die auch die coole Anwältin aus The Night Of war. Und dann Ken Stott als der Vater. Aber so viele Szenen, die lustig sein sollten, wie eben mit dem Mobster oder auch wie er dann zum ersten Mal Uncle Phil trifft und er kriegt aber die ganze Zeit Anrufe. Das war mir alles ein bisschen zu altbacken. Ja, für mich irgendwie ein Film wie eine Mumie, irgendwie nicht mehr zeitgemäß. und vielleicht 1-2 Rewrites und dann wird da was draus. Ja, 4 von 10 von mir.
Ja, da stimme ich dir, aber also meine Lieblingshumorvolle Szene war auf jeden Fall, wie er da, wo sie bei dieser Garderobe arbeitet und er dann ankommt und sie ein ernsthaftes Gespräch führen wollen, aber dann kommen immer Leute vorbei, mit denen er dann so reden muss. Auch das ist ja nochmal der Callback auf die Telefonszene von einem ganz toller Humor. Und spätestens bei der vierten Person, die vorbeikommt, dann liege ich auch wirklich auf dem Boden. Also wenn jetzt noch einer vorbeikommt, Woody Allen, das wär's. So, das wär's echt. Ich habe nicht ein einziges Mal gelacht bei diesem Film. Ich mag auch Woody Allen nicht. Man hat es vielleicht schon rausgehört. Und dann ist noch einer seiner schlechteren. Es ist der gelbste Film des Jahres. Vielleicht der schlechte Film des Jahres. 1 von 10 für Kacke Society.
Oh.
Geil.
Sag mal, irgendwelche Punkte.
Völlig maßlos. Ja, okay. Bei mir gibt es 5 von 10. Ich fand das nicht so viel gecastet wie ihr. Ich fand das schon ein Stück weit irgendwie authentisch. Aber eben vielleicht, weil es so Woody Allen authentisch war, dann auch A, weil man es so oft gesehen hat und B, weil es vielleicht so authentisch war, dann eben auch ein bisschen langweilig. Ich fand speziell diese Szene, die Christian angesprochen, also ich habe auch nicht noch nur am Ende einmal gelacht über den jüdischen Vater, der war witzig, was du meinst, diese Szene da mit der Prostituierten, da wollte ich schon ausmachen, da wollte ich mir den Laptop an die Wand klatschen, weil ich mir dachte, so Woody Allen, fick dich. So einfach, das hab ich mir schon wieder gedacht, so haha, es ist schon wieder alles unangenehm. Wir hatten es neulich beim deutschen Kino, ey, leckt mich am Arsch mit euren Neurosen, ich habe genug davon. Von mir an sich aber keine Empfehlung. Also das ist 5 von 10. So.
Cafe Society ist jetzt in den deutschen Kinos, wenn ihr den gesehen habt. Schreibt uns mal an podcast@drpeng.de oder wie ihr sonst so zum Werk von Woody Allen steht. Und wir kommen zum nächsten Film, Doctor Strange.
I push it in, she pulls it out, I push it back, she start to shout, Doctor Strange, it's terrible. I can't stand the size of your magic wand.
Doctor Strange ist der neue Marvel-Film. Regie geführt hat Scott Derrickson. Das ist ein eigentlich unbekannter Typ, hat ein paar kleinere Horrorfilme gemacht und The Day the Earth Stood Still mit Keanu Reeves.
Oh.
Dr. Strange wird gespielt von Benedict Cumberbatch. Andere Kandidaten waren übrigens Tom Hardy, Jared Leto, Ethan Hawke, Oscar Isaac, Ewan McGregor, Matthew McConaughey, Jake Gyllenhaal, Colin Farrell und Keanu Reeves. Und das zeigt also so ein bisschen, dass man in Hollywood eigentlich nur bekannt wird, wenn man einen komischen Namen hat. Also ich weiß nicht, ich meine jetzt mal, außer Oscar Isaac, vielleicht auch Tom Hardy und Colin Farrell, das geht noch. Was sind das denn für Namen? Benedict Cumber, Jared Leto, Ewan McGregor, Matthew McConaughey, Gyllenhaal und Keanu Reeves. Ich weiß noch nicht. Keine Ahnung. So, zum Film. Dr. Stephen Strange ist Neurochirurg, hat einen Autounfall, Hände kaputt, kann nicht mehr operieren, sucht Heilung, findet Querschnittsgelähmten, der geheilt wurde, erzählt von Tempel in Nepal, reist nach Nepal, trifft auf Shaolin-Magier, lehnen ihn ab, erkennen ihn als Auserwählten, nehmen ihn an, er lernt Magie, wird gierig, öffnet Dimensionstor, Kacke am Dampfen, epischer Kampf. Dr. Strange, guter Film?
bisschen strange.
Ich muss ja sagen, auf gewisse Weise kann ich Marvel nur noch dazu gratulieren, weil sie es irgendwie hinbekommen haben, dass die einzige Messlatte für Marvel-Filme andere Marvel-Filme sind. Also so, aha, die Special Effects sind genauso gut wie die in Civil War. Oh, die Story ist besser als die von Iron Man 2. Wow, der Villain war mal wieder total exciting. Nicht so wie in Thor 17. Ja, Newsflash, Leute, das ist immer noch dieselbe Kacke, ja, die hier dem größten und reichsten Filmstudio der Welt unreflektiert aus den Händen fressen. Und das ist nicht wieder total geil auf einmal, nur weil hier mystische Elemente mit drin sind. Marvel hat sich nicht mal wieder neu erfunden. Nicht mit diesem Film, nicht mit Guardians of the Galaxy, nicht mit Deadpool. Mal ehrlich, soll das jetzt wieder reichen? So derselbe generische Popcorn-Kino-Schuh.
Hallo, aber es sieht doch total gut aus. Hast du gesehen, wie sich da die Welt biegt? Und dann laufen die auch mal an der Seite vom Haus.
Das Ding für mich ist so, das ist dasselbe.
An der Seite vom Haus, Malte. Normalerweise laufen Leute auf dem Boden oder auf dem Dach maximal. Sie sind auf der Seite gelaufen.
Vom Haus. Und das ist eben hier diese eine neue Zutat, die Marvel halt demselben generischen Kino, das sie machen, halt dazugefügt haben. Und alle sind wieder aus dem Häuschen. So, warum? Seid ihr jetzt dieselben Leute, die irgendwie die Granini-Orangenlimonade kaufen, weil sie neuerdings mit Orange und einem Hauch Zitronengras gemacht wird oder was? So. Kommt mal klar auf euer Leben. So, Rant vorbei.
Ohne Mist. Es ist wirklich so, ich habe das auch so im Vorfeld so gehört. Ja, es kommt ja irgendwann, also vor 2 Jahren, ja, irgendwann kommt jetzt auch Dr. Strange. Die haben das ja wie einen Deal gemacht, der wird jetzt gedreht. Und der ist ja so Magier. Und denkt man so, mir ist das doch kackegal, ob bei den scheiß Comicfilmen einer irgendwie Blitze schießt, weil er irgendwie das von Geburt an kann oder weil er jetzt ein Magier ist oder irgendwie Gehirn amputiert. Das ist mir doch kackegal, Alter. Weil diesen scheiß Avengers-Film, es blitzt und donnert doch eh alles irgendwie aus irgendeinem Grund. So, das ist überhaupt keine Rolle. So, ob das jetzt, ne, also, oder einer ist der Sohn von Odin. So, der denkt, deswegen geht das. Was soll denn die Kacke? Das ist so dämlich. Ich finde es aber trotzdem, muss ich sagen, erstmal cool, dass Benedict Cumberbatch so Superkräfte hat und man sich bis zum Ende fragen muss, ob sie wohl reichen werden, um dem Bösewicht mehr als ebenbürtig zu sein. Das finde ich ist ein interessanter Konflikt, der da aufgemacht wird. Und das ist auch für mich was über die gesamte Spieldauer von 2,5 Stunden auch einfach gereicht hat, um mich dazu involviert zu halten, mich einfach zu fragen, klappt es diesmal? Weil es ist ja manchmal so, dass es fast nicht klappt. Und vielleicht ist es diesmal anders. Und ich dachte auch, es heißt ja auch Dr. Strange, vielleicht ist hier wirklich mal was so ein bisschen strange, sag ich mal, dass man vielleicht dann auch so einen Cliffhanger hat zum zweiten Teil, wenn man in dem Teil vielleicht denkt, er verliert vielleicht oder so. Das wäre ja möglich. Gerade wenn man so Dimensionstore öffnet, kann ja eine ganze Menge passieren. Also für mich wirklich eigentlich ein guter Film am Ende, muss ich sagen.
Ich war auch so ein bisschen an X-Men Apocalypse erinnert, im Sinne von, dass Oscar Isaac ja da Apocalypse gespielt hat und man sich halt dachte, ja, da habt ihr euch ja einen tollen Schauspieler gesucht, den ihr dann nicht schauspielern lasst, wie auch immer. Und hier ist es ja, ist der Villain ja Mads Mikkelsen.
Und Mads Mikkelsen,
der hat jetzt eine sehr hohe Stimme, nachdem er bei Casino Royale da diesen Stein in die Hoden bekommen hat. Nee, aber den fand ich auch, also ich fand so, warum, wenn ihr so generische Scheiße schreibt, dann holt euch doch dafür auch generische Scheißschauspieler und macht mir nicht meine Favoriten madig. So, keine Ahnung. Aber ja, keine Ahnung, war das der schlechteste Marvel-Film aller Zeiten? Nein, so, es war in Ordnung. Aber das sollte uns nicht mehr reichen, liebe Leute da draußen. So, das ist halt irgendwie, trotzdem, es bleibt der gleiche Scheiß. Und ich finde, Max' Punkt ist sehr valide, so, wenn er ob er Blitze schießt, aber ob, es macht keinen Unterschied, ob dann irgendwie so ein Farbkreis, als wenn man mitten in Skyrim erstmal noch um die Hand erscheint und dann, weiß ich, ja. es gibt für den Film nichts Langweiliges, das habe ich bei jedem Harry Potter Film schon gesagt, nichts Langweiliges, als wenn zwei Magier gegeneinander kämpfen. So, das interessiert keine Sache. So, dann schlagt euch wenigstens vernünftig auf die Fresse. Und ich meine, klar, hier gab es Momente, wo irgendwie so auch so dann ein bisschen Slapstick-Humor und so drin war. Diese eine Szene da mit dem Umhang, so fand ich cool, aber das war es dann auch.
Ja, also ich muss sagen, dass man Doctor Strange vielleicht nicht mit den anderen Marvel-Filmen vergleichen muss, sondern mit den anderen Blockbustern, die in diesem Jahr rausgekommen sind. Denn ich kann fast sagen, Doctor Strange war vielleicht der einzige gut aussehende Blockbuster, den ich in diesem Jahr gesehen habe, der visuell auch tatsächlich beeindruckt war. Also ich habe mich schon ein bisschen drauf gefreut, den zu sehen, allein weil es eben diese Inception-mäßigen Szenen, die du dich jetzt gerade ein bisschen lustig gemacht hast, Horst, dass es die geben sollte. Und ich wurde auch so ein bisschen eigentlich visuell damals von Inception enttäuscht, weil es gibt ja diese Szene, in der sich dann die Stadt biegt. Aber ich finde eigentlich schon cool, dass man hier vielleicht auch mit der Thematik der Magier bietet sich das auch an, in so eine bisschen visuell psychedelische Richtung irgendwie geht. Ich fand das schon ganz geil mit diesem Tempel, der in New York ist, der in London ist, der in Hongkong ist und diesen Dimensionstoren, die aufgemacht werden, wo dann eben die letzte Szene quasi an Orten gleichzeitig spielen kann. Ja. Zeitreise und sonst was. Klar, es ist ein bisschen anstrengend, aber ich fand es visuell schon beeindruckend und ich musste mir wieder so eine hässliche 3D-Brille aufsetzen. Danke, Sinistar. Aber ich fand, das ging, das hat nicht genervt und das hat auch ein bisschen funktioniert, das 3D, was es hier gab. Und dann muss ich sagen, finde ich es in Ordnung, wenn man schon so eine maue Geschichte hat, dass man sich dann wenigstens fucking Benedict Cumberbatch holt, denn das ist ein richtiger Schauspieler, auch vom Theater. Ja. Die anderen, sorry, sind das nicht. Chris Hemsworth, Chris Pine, Chris Pratt, Chris Eichler, das sind halt keine richtigen Schauspieler so. Das sind halt irgendwelche Leute, die die Lines halt rüberbringen. Aber bei Benedict Cumberbatch merkst du schon, dass er diesen Charakter des Doctor Strange versucht hat, zu seinem eigenen Charakter zu machen. So ein bisschen arrogant, aber hat doch ein moralisches Empfinden, wissbegierig, hat Angst vom Scheitern.
Ja, wie bei Sherlock Holmes.
Ja, das ist halt ja, toll, genau. Ja, so es ist natürlich, es ist, ja, es ist die... Es ist die britische Version von Iron Man, das stimmt, aber es gefällt mir schon so ein bisschen. Und klar, man kann halt sagen, es ist ein Genre-Mix. Wir haben Sherlock, wir haben Harry Potter und wir haben Kung Fu, hier die 36 Kammern des Wu-Tang-Clans, zum Beispiel da in Nepal. Ja. Ich persönlich muss auch sagen, ich war natürlich auch schon in Kathmandu und das haben sie auch ganz gut getroffen, gerade dieses Touristenviertel da in Tamil. Also es ist in Ordnung, die Frage ist halt ein bisschen... ist etwas, das möchte ich mal so The Origin Story Conundrum nennen. Ja. Und das ist das folgende Phänomen. Wir haben ja unterschiedliche MCU-Filme. Es gibt dann diese späteren wie Avengers 2 und Cap 3 und sonst was. Und da regt man sich ja immer auf, dass man scheinbar irgendwie 6 Semester Marvelologie belegt haben muss, um irgendwas zu raffen. Und bei den neuen Origin-Filmen regt es einen dann auf, dass man hier schon wieder erklärt bekommt, wie jemand zum Superhelden wird. Aber das muss vielleicht dann auch sein. Und ich finde es eigentlich auch, muss ich sagen, ganz angenehm, dass du hier eben nicht wissen musst, wer Thor ist und wer wen hintergangen hat in Captain America 3, sondern Doctor Strange ist halt ein Film über Magier und der ist visuell beeindruckend, den kannst du dir schon angucken, ohne dass du irgendwie alle anderen Marvel-Filme gesehen haben musst. Also ich finde das schauspielerisch, fand ich, war das gut. Klar, Mads Mikkelsen ist echt zu kurz gekommen. Das ist echt ein bisschen blöd, wenn man immer so... Sie denken immer, wenn sie gute Schauspieler für die Villains casten, dann reicht. Das hat halt nicht gereicht. Aber ich finde, so als Kinoerlebnis, wenn man jetzt mal wohlwollend sein will, kann man sich den eigentlich gut geben. Also ich fand den schon echt unterhaltsam.
Ja, wenn man die letzten 15 Jahre irgendwie vergessen kann und welche Filme man da gesehen hat, dann kann man den ohne weiteres gucken. Aber leider hat man das nicht. Und wenn man halt wie unser eins, oder ich zumindest, halt schon mit so einem Hals da reingeht, weil es wieder ein Superheldenfilm ist, dann kommt man auch mit so einem Hals wieder da raus. So.
Ja, natürlich macht der Film auf eine gewisse Art und Weise irgendwie Spaß. Ja klar, unterhält er dich und die CGI-Effekte sind auch echt kreativ. Also mit diesen Dimensionsverschiebungen, mit den gewarpten Welten und diesen Spiegeln und was weiß ich was. Das ist cool, das ist originell von mir aus. Aber wo bleibt denn mal wieder die originelle Story? Ja klar, wir regen uns wahrscheinlich über alles auf, egal was gemacht wird, aber das Problem ist nicht, dass hier eine Origin-Story gezeigt wird, sondern dass es dieselbe ist, die ich schon in Spider-Man 1 in 2002 gesehen habe, mit ein paar anderen Details irgendwie vielleicht. Und das ist halt für mich so der Knackpunkt. Halt. Seit Jahren ist halt dieser ganze CGI-Aspekt, die Action, die Farben, die Animationen, das ist nicht mehr nur das Beiwerk, sondern das ist der Hauptinhalt geworden von diesem Film. Und der eigentliche Film ist jetzt nur noch das Beiwerk. So, ja, sieht alles geil aus, aber scheiße, wir brauchen ja auch noch eine Geschichte. Dann nehmen wir die Origin-Story, die wir schon 30 Mal verfilmt haben. Ja. Da kann nichts schief gehen. Aber trotzdem muss ich sagen, smart von Marvel, weil Doctor Strange natürlich das perfekte Vehikel ist eben für genau diese Philosophie. Also scheiß mal auf Logik oder Story, gib mir bunte Farben, weil diese mystische Welt, diese Settings wie eben Kathmandu, die haben alle das Potenzial für halt tolle, farbenreiche Effekte und, ach ja, bei Doctor Strange muss ja auch nichts Sinn ergeben, denn das wird ja am Anfang so gesagt. Not everything makes sense. Not everything has to. Echt clever. Marvel erteilt sich echt mittlerweile selber die carte blanche, ja, für diesen ganzen CGI-Nonsense, ja, und dem geneigten Zuschauer sind die Hände gebunden, denn das gehört ja nun mal zu der Welt. So, ja, ich lass mich nicht verarschen.
Carte
so
blanche hat doch gar nicht mitgespielt.
Ja, was wollte ich sagen? Ja, ich finde, ja, es ist eben genau das Ding. Und es ist ja auch einfach das Repetitive an den Marvel-Werken. So, weil natürlich kann man sagen, wenn wir halt uns in einer normalen Kinowelt bewegen würden, wie vielleicht vor 10, 15 Jahren, dann würde dieser Film rauskommen und würde sagen, ach ja, das war ganz cool eigentlich mal. Es war ein schönes Abenteuer, so ging ordentlich rund, war herrlich. Aber diese ganze Kacke immer nochmal neu aufgekocht zu sehen, nur mit anders bunt, hier mal Aquamaler und da mal mit einem Fineliner gekritzelt, das ist mir doch scheißegal. Weißt du, dann muss wieder irgendein Superheld, muss dann wieder irgendwo in Himalaya. Weißt du, mal ist es Ra's al Ghul mit Batman, mal ist es irgendein anderer Idiot, der da meint, in Nepal die Weisheit mit Löffeln zu fressen. Das ist wirklich so bescheuert von vorne bis hinten. Ihr könnt mich mal. Das ist wirklich exotisch, wirklich für Fußgänger. So, ja, da gibt es irgendwas Mystisches. Ja, schick ihn mal in die Berge, irgendwie Ziegenhirten behirrt zu wirken.
Ja, vor allem auch Whitewashing bis zum geht nicht mehr, ne? Also, wer ist natürlich da der Obermufti in Kathmandu? Tilda Swinton? Ja, sicher, wer denn sonst? Also,
keine Ahnung. Ja, das ist die schwedischste Frau der Welt.
Ja, Mann, ey. Gut.
Was ich noch ansprechen möchte in Zeiten von Donald Trump, möchte ich mal die Frage in den Raum werfen, ob wir den Superheldenfilm noch brauchen. Denn ich frage mich immer, was soll mir hier eigentlich genau immer vermittelt werden in diesem Film? Gut, das ist Marvel natürlich egal. Du hast es gerade gesagt, das ist Stückwerk. Wir brauchen irgendwie coole Effekte. Wir brauchen irgendeine Geschichte. Wir brauchen irgendwelche Schauspieler. Dann brauchen wir noch ein paar Gags. Hahaha, das WLAN-Passwort. Und dann ist halt die Frage, okay, was soll mir vermittelt werden? Und ist es wirklich, dass sich jemand über Grenzen für das Gute einsetzt? Ich glaube nicht. Denn eigentlich sind Superheldenfilme doch so ein bisschen, also Hyperindividualismus plus Selbstjustiz eigentlich. Ja, oder vielleicht könnte man sagen, Castingshow und Allmachtfantasie in einem. Ja. Ne? Hyperindividualismus halt, weil der Einzelne, der gemobbte Außenseiter halt irgendwann merkt, dass er selbst eigentlich der Retter der Welt ist. Okay, das trifft hier nicht ganz zu, weil Dr. Strange ist ja so schon berühmt und sonst was. Aber das war auch übrigens was, an das ihr euch bestimmt erinnern könnt, was natürlich auch in den Harry Potter Büchern eine Mega-Sache war. Das war ja auch wie eine Castingshow. Er ist ja total der Außenseiter, unterdrückt von dieser Familie, kommt dann nach Hogwarts und merkt, ach krass, ich bin ja ein Superstar eigentlich. Ne? Und irgendwann wirst du dann selbst so die Welt beherrschen und auch ist es klar natürlich, dass so diese größte Superhelden-Maxime ist ja aus Spider-Man noch mit großer Macht kommt große Verantwortung, aber diese Frage, die wird eigentlich kaum noch richtig gestellt oder erörtert in den Superheldenfilmen und auch wieder in Doctor Strange nicht, finde ich. In Civil War wurde die aufgeworfen, aber nicht behandelt. Aber diese wirkliche Frage, warum denn der Einzelne sich dann zu so einem mächtigen oder was das in uns macht, warum wir das immer wieder scheinbar sehen wollen, wie jemand so from Zero to Hero wird, das ist auch echt ein bisschen schwierig und fragwürdig, vor allem, wenn es am Ende dann so eine Materialschlacht ist. Natürlich ist es hier ein bisschen psychedelischer als in anderen Filmen, aber dass am Ende sich dann immer die Leute aufs Maul hauen müssen und nur mit Gewalt kannst du irgendwie gewinnen, das finde ich doch wirklich schwierig und ich weiß nicht, ob wir dieses Spektakel, ob wir uns damit noch so brainwashen lassen wollen.
Ich finde,
Zeiten von Donald Trump.
Ja, ich finde, das ist absolut der Fall. Und das ist auch was, weshalb mir das Superheldenkino auch schon lange auf den Kranz geht. Und es ist vor allem immer dieses, ja, du kannst die Welt verändern, aber ich habe ja keine Superkräfte. So wie mein Lieblingssuperheld, weißt du? Und das finde ich halt so dämlich. So, das ist halt, und dann eben ist im Endeffekt auch Gewalt. Dann ist es halt auch, wir scheißen auf das System, wir scheißen auf die Gesellschaft. Am Ende kann es nur gelöst werden, Second Amendment mäßig. Ich ermächtige mich mit meinen Superkräften und sorge jetzt mal für Ordnung. Das ist halt alles wirklich so dumm, dass es brummt und das macht die Leute auch nicht schlauer, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich kriege da wirklich eine Krawatte, deswegen ihr könnt mir alle mal Arsch lecken, ob der jetzt zaubern kann oder ob der eigentlich irgendwie Klempner ist und dann hat er den größten Latthammer, obwohl er Klempner ist und macht damit alle kalt. Ist mir scheißegal, weil so das ist, ich kriege davon das Kotzen und meine Kinder kriegen das verboten. So.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Also meine Kinder. Also ich sage euch mal, wie es ist. Niemand braucht Doctor Strange im Marvel Cinematic Universe. Weil das einfach wieder so unklar wird, wenn dann in Avengers 5 dann Vision gegen Scarlet Witch und Doctor Strange kämpfen. Mhm. So, hä? Einer kann die Zeit zurückdrehen? Einer ist eine KI aus dem Roboter als Mensch? Eine sieht aber ganz schön gut aus. Aber in diesem Film hier, ich sag mal, in diesem Film, Doctor Strange 1, Doctor Strange Teil 1, The Origin Story, den kann jeder gucken. Ich finde, der macht Spaß. Und ich sag's hier mal for the record, für den lohnt sich auch 3D 7,5 von 10 Punkten.
Naja, keine Ahnung. Ja, wenn man den Film so im Vakuum betrachtet, vielleicht, aber ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr so einzeln betrachten irgendwie. Also ich finde, solange jeder Marvel-Film weiter vorhersehbar nach derselben Formel agiert, solange kann ich keinen gut finden, auch wenn er besser ist als der Standard, den sich Marvel selber gesetzt hat. Und dann kann ich es auch nicht empfehlen. Und es kann nicht zu viel verlangt sein, dass dieses Studio ihr unendliches Geld auch mal in andere Sachen steckt als Effekthascherei, zum Beispiel in talentierte Schreiber. So, natürlich ist Doctor Strange unterhaltsam, aber das muss halt das Minimum sein für diese Art Filme. Und das ist nicht das Nonplusultra, dass man hier visuell auf seine Kosten kommt. Und auch wenn der Film eben vielleicht ein mittelmäßiges oder ganz gutes Rating verdient hätte, muss ich diese faulen Marvel-Stinker einfach mal abstrafen und gebe deswegen 3 von 10.
Marvel und DC befinden sich halt in so einem, ja, eigentlich ist es ein Hochsprungwettbewerb. Es kostet 20 Millionen Euro, um mitzumachen, deswegen treten immer nur die beiden gegeneinander an. Marvel hat die Messlatte 20 Meter unter den Boden vergraben. DC rennt immer gegen diesen Pfosten gegen, auf dem die Latte eigentlich hängen sollte. Und Marvel macht einen Purzelbaum auf dem Boden durch die Latten durch und lässt sich dann feiern als bester Hochspringer der Welt. So, das ist soweit meine Meinung. Es gibt ja trotzdem 5 von 10 Punkten für Dr. Stange.
Ja, Form über Inhalt, das ist auch politisch gerade en vogue. Wir haben es in Amerika gesehen, im Kino ist es nicht anders. Danke, von mir gibt es dafür, ich will da gar keine Punkte mehr geben, ey, das ist doch alles die gleiche Suppe. Ja, hier, 3, so leck mich am Arsch.
Dr. Strange ist schon seit längerem in den deutschen Kinos. Was ist eure Meinung zum Film? Schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und die würde uns wirklich interessieren, denn jetzt können wir es ja sagen, keiner von uns hat diesen Film je gesehen. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist der Nachtmahr.
Oh, nicht schon wieder, es ist 3 Uhr morgens.
Was gibt's?
Entschuldigung, kommt die Musik von Ihnen?
Nein, wieso?
Halten Sie wieder einen von Ihren satanistischen Raves ab?
Nein, wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Es muss hier irgendwo im Haus sein, aber ich habe keine Ahnung.
Bitte etwas leiser, ja? Ich rufe sonst die Polizei.
Ich rufe sonst die Polizei.
Das kann doch echt nicht sein. Was für ein Arschloch.
Der Nachtmahr.
Der Nachtmahr. Der Nachtmahr ist ein deutscher Indie-Film von Achim Bornhack, beziehungsweise Künstlername Akiz oder so. Der hat 2015 Premiere gefeiert und erscheint jetzt oder ist jetzt vor kurzem auf DVD erschienen. Worum geht's? Tina, gespielt von Caroline Gensko, ist 17 Jahre alt, wohnt in Berlin und steht kurz vorm Abitur. Und wie man das als Teenager in Berlin so macht heutzutage, sind sie und ihre Clique hauptsächlich damit beschäftigt, von illegalem Rave zu ziehen, Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen und den coolen Adam ziemlich cool zu finden. So weit, so tight. Doch eines Tages...
Wie jugendlich!
Ja, wow. Doch eines Tages hört Tina aus der Küche seltsame Geräusche und findet dort... Ja, was findet sie? Ein Nachtmahr?
Einen Alp.
Auf jeden Fall eine Art Monster, das aber nur sie zu sehen scheint, was natürlich zur Folge hat, dass die Leute in ihrem Umfeld glauben, sie hat so ein bisschen einen an der Waffel. Aber weder Tabletten noch ein Psychiater können helfen und Tinas Leben gerät mehr und mehr außer Kontrolle. Was ist da los? Gibt es diesen Nachbarn wirklich oder ist alles nur eine Nachtmahr, ein Albtraum? Der Nachbar. Sollte man sowas lassen wie ein sonntagsstaubsaugender Nachbar oder sagt ihr, deutsches Indie-Kino, bitte, macht mal.
Wow. Poetry Slammer in the house, ey. Ja, der Nachbar, für deutsches Kino echt cool. Und ich glaube, es wird noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis ich diese Floskel für deutsches Kino weglassen kann und einfach sagen kann, richtig cooler Film. Denn das ist der Nachbar nur mit Einschränkungen. Trotzdem macht er aber vieles richtig und gerade halt die Machart oder der Stil, der hier konsequent durchgezogen wird, ist ein großes Plus und das ist eigentlich schon ziemlich vielversprechend dann doch im Endeffekt.
Ja, finde ich auch. Ja, deutsches Kino, muss man es vorneweg sagen. Ich finde dieser Film, also da nur nicht mehr ganz so doll wie bei anderen Filmen, bei dem hier, muss ich sagen. Ich finde es sehr cool, mir wäre das visuell ganz gut gefallen. Auch wenn wir das mal, das hake ich mal vorneweg ab. Insgesamt finde ich auch eine ganz schöne Idee. So, die hat sich ja, wie ich auch gelesen habe, über Jahre entwickelt und ich finde das ganz gut und das tut eben Stoff auch mal gut. Und wir haben es ja eben bei dem Film, anderen Film gehabt, den wir alle nicht gesehen haben. Da wird halt irgendeine Kacke ausgegraben, die es halt schon gibt und sich kein Schwein mehr interessiert. Und hier hat sich jemand überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn jemand seine Ängste personifiziert, als so ein kleines Wesen hat und mit sich mit dem auseinandersetzen muss oder mit dem oder sich das um das kümmert. Das ist halt ganz interessant, auch im Zusammenhang, wenn man sich so ein bisschen mit so Psychologie auseinandersetzt. Das ist schon, es ist ganz cool. Ich finde es einfach eine coole Idee und dann auch irgendwie gut umgesetzt. Mir haben die Schauspieler ganz gut gefallen. Also ich war insgesamt so erstmal gut unterhalten. Ich fand das cool. So.
Ja, ich war vor allem auch beeindruckt, denn man muss wirklich sagen, das geschätzte Budget von diesem Film sind 80.000 Euro.
Ja,
und das ist überhaupt gar nichts. Also ich weiß nicht, wovon man sich die, ob Praktikanten die visuellen Effekte machen mussten oder sowas, keine Ahnung. Und mir gefällt auch der Auftakt richtig gut von der Nachbarn. Also ich muss sagen, ich muss kurz mal einklammern, dass ich den, glaube ich, vor 2 Monaten oder so schon gesehen habe. Also ich habe nicht mehr die frischesten Eindrücke aus dem Film. Aber ich finde gerade diese erste Szene, wie sie zur Party fahren, dann gibt es ja dieses Handy-Video von diesem Nachbar, der überfahren wird. Und dann hat sie ja diese Traumsequenz, in der das passiert. Und du weißt am Anfang überhaupt gar nicht, was los ist. Und ich finde, das ist auch cool gespielt, diese Berliner Partys, denn die Leute sind eigentlich viel zu jung, hat man das Gefühl, um schon so auf Raves zu gehen, aber genau solche Leute gibt es bestimmt in Berlin, die noch in der Schule sind und trotzdem schon hart Drogen nehmen. Das fand ich richtig gut und mir hat auch diese Figur des Nachtmars richtig gut gefallen, weil der ja so eklig ist, aber auch doch dann sehr niedlich und man ihn so, wie so ein bisschen lieben lernt eigentlich. Ja. Und dann gibt es eben so unterschiedliche Dimensionen, die immer dazukommen, je länger sich die Story, je länger die voranschreitet. Einmal, dass sie dann merkt, okay, vielleicht bin ich das auch irgendwie selbst. Dieses Ding, wenn ich mir was tue, dann wird es dem Nachbar eben auch getan oder umgekehrt. Und dann, dass die Eltern eben nicht glauben, dass da wirklich was ist, dass sowieso niemand ihr glaubt, weil sie eben sowieso schon sozial abgehängt ist. Auch dieses Gespräch mit dem Psychologen, das hat mir alles gut gefallen. Ja. Ich finde nur, dass der Auftakt und das Ende ein bisschen stärker sind als der Mittelteil, der sich doch dann immer ein bisschen wiederholt. Also der Film besteht ja eigentlich aus 3 Szenen. Das eine ist Feiern, das andere ist in der Schule und das ist dann, die Eltern glauben ihr nicht. Es ist ein bisschen awkward. Das finde ich aber so ganz schön gemacht. Ich hatte trotzdem ein bisschen das Gefühl, dass du der Nachbar auch als 3 Minuten Musikvideo hättest verfilmen können. Also du hättest den Inhalt des Films wahrscheinlich auch in ein Musikvideo packen können. Aber ich finde, musikalisch, stilistisch und auch diese Idee, dass die Psychose hier personifiziert wird, finde ich interessant. Ich weiß nicht, ob ich sie aber unendlich intelligent finde. Also es gibt dann so ein paar Brainfuck-Momente und am Ende ist es eben offen für Interpretation. Das hat mir gut gefallen. Aber ich weiß nicht, ob es so der Weisheit letzter Schuss
ist. Ja, da muss ich nochmal einhaken. Die Eröffnungsszene ist echt geil. Also die knallt so richtig und das ist auch positiv, weil sich das eigentlich durch den ganzen Film zieht, dass er eben nicht zurücksteckt, dass er keine kalten Füße kriegt oder sagt, oh Gott, wir trauen uns doch nicht, das jetzt so durchzuziehen, wie wir es angefangen haben. Und das halte ich dem Film echt stark zugute, denn der ist laut, der ist anstrengend, der ist in die Fresse, der ist so ein bisschen vulgär und das ist cool. Und da hat er mich an Tangerine zum Beispiel erinnert, eben weil das ist ja auch so ein Film, der echt viel über Soundtrack kommt, viel über Stil und eben auch auf so einem Mikrobudget halt gefilmt wurde. Und da sehe ich dann halt so die Parallele, dass wenn du halt eben die Millionen nicht hast, wie zum Beispiel Marvel, dann musst du eben mal echt kreativ werden und nicht nur sagen, wir können das animiert mir das, was ich haben will, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir preiswert, aber trotzdem überzeugend eben Horror hier mit reinbringen, vielleicht eine Traumsequenz mit reinbringen, psychedelische Sachen mit reinbringen. Und das hat der Film richtig, richtig geil gemacht. Also in den besseren Teilen hat er mich an Tangerine erinnert, aber in den schlechteren dann eben an Wild, den wir hier vor ein paar Wochen besprochen haben. Yeah. Das ist halt wieder mal so das Ding, die Idee ist so ein bisschen halt schon der Film und das Gimmick ist ja auch eigentlich 1:1 vergleichbar. Also wenn man eben diesen Wolf mit diesem komischen Fehlgeburt-Alien-Viech jetzt hier ersetzt und du hast halt die verkörperte Darstellung eines Gefühls oder eben eines Seelenzustandes. So ganz habe ich halt hier noch nicht gecheckt, was vielleicht was Gutes ist, wofür das jetzt genau stehen soll. Also so Pubertät alleine finde ich eigentlich zu billig. So vielleicht das Gefühl, nicht verstanden zu werden oder vielleicht sich nicht selber nicht akzeptieren können. Sowas vielleicht? Habt ihr da genauere Interpretationsansätze, was genau das ist?
Also erstmal fand ich den Film auch ganz nett und da ist eine Menge drin. Und ich kann da jetzt einhaken, es ist so selten der Fall, dass es hier einfach gesagt werden muss, dass man als Anglist beim deutschen Kino aufhorchen kann. Oh. Und jetzt nehme ich euch mit auf die Wahnsinnsfahrt, die Anglistik sein kann. Und zwar behandeln sie ja in der Schule im Englischunterricht, behandeln sie ein Gedicht von William Blake. Dabei handelt es sich um Teile des 6. Kapitels des First Book of Urizen von William Blake. Und dann habe ich da mir gedacht, wow. Na gut, da guck ich mal ein bisschen näher hin, vielleicht kann ich darüber Aufschluss kriegen, was genau dieses Viech jetzt sein soll. So. Und dann ist es folgendermaßen, also The First Book of Urizen, da geht es um so eine Art alternative Erschöpfungsgeschichte und soll so ein bisschen eine Parodie auf das Genesis der Bibel sein. Und es geht dabei darum, dass dieser Urizen ist ein Typ und so ein Gottvater-Erschaffer, der eine eigene Welt voller Versklavung und religiösem Dogma erschafft und steht für so Gesetze, Traditionen, Unterdrückung, so, das sind quasi ihre Eltern. Dann gibt es einen Los, der für die Sonne und das schlagende Herz steht. Sonne ist ja auch ein Thema in dem Film relativ oft, also das wird alles so überall immer eingestreut. Und Enitamon, das ist seine Frau, die steht für Mitleid und Schönheit, aber auch für sexuellen Konflikt. Und diese beiden, Los und Enitamon, oder wie sie heißt, haben dann ein Kind, den Sohn Ork, der für Freiheit und Rebellion und Veränderung steht. Und eben auch, der Ork natürlich, ich meine, zu dem Zeitpunkt war es noch anders, aber halt auch so die für dieses Geschöpf der Dings. Und dann kommt nämlich noch dazu, also außer, dass sich diese ganzen Sachen in dem Film widerspiegeln, immer Tradition, Ordnung, Rebellion, sexueller Konflikt, die Sonne, das Kinderkriegen, Rebellion, Schönheit, Mitleid, alles. Dann kommt dazu, dass William Blake selber sein ganzes Leben lang Visionen gehabt hat und Dinge gesehen hat, die nicht da waren und deswegen von den meisten Leuten als völlig verrückt eingestuft wurde, trotzdem mittlerweile als einer der bedeutendsten Poeten aus England zählt. Und es gibt ein Bild von ihm, wo er mal jemanden, nicht von ihm, aber wo er zeichnen sollte, er war ja auch Maler, für einen Freund, wie diese Viecher aussehen, die er sieht. Und das heißt irgendwie The Ghost of a Flea oder so. Und das könnt ihr euch gerne da draußen mal angucken und dann der Nacht mal. Und da sind die Parallelen auf jeden Fall mannigfaltig zu William Blake. Das fand ich ganz schön. Sowas macht Spaß, finde ich, sowas zu entdecken und wie viele Parallelen dann da doch drin sind, hat leider trotzdem zu 0% mir einen Einblick dazu verschafft, wofür dieses Ding jetzt genau stehen soll.
Aber warum denn? Ist das Kind jetzt ist der Nachbar jetzt das Kind von, also sind vielleicht diese beiden Eltern ihre beiden Gewissenszustände, ihre beiden Seinszustände und das Kind ist dann die Rebellion oder was?
Ja, weiß ich nicht. Also, aber es kann halt viel sein. Es wird ja auch sehr viel auf so Missgeburten und so angespielt. Also irgendwo diese Fötus-Ding ist auch da. Ich habe mich teilweise gefragt, okay, ist sie einfach schwanger? Was man zuerst halt nur selber weiß und dann irgendwann sehen es vielleicht als erstes die Eltern und dann aber alle Leute so. Das könnte halt auch sein oder man weiß es nicht. Also da gibt es schon sehr viel Interpretationsspielraum und das ist in meinen Augen immer ein großes Positiv für einen Film. Ein großes Positiv.
Ja. Ich dachte, vielleicht ist es die Psychose, ich weiß es aber nicht genau, da habe ich mich auch versucht ein bisschen einzulesen, aber es war mir dann doch zu kompliziert, aber aber will der Film eben so auch auf Drogen anspielen? Ich glaube, vielleicht ist es interessant, dass man es eben als unterschiedliche Sachen sehen kann, auch auf die Pubertät, aufs Auflehnen gegen die Eltern und dass es eben dann auch andere sehen können, das ist ja dann der interessante Bruch des Films und da kann man sich dann überlegen, was man davon hält. Habt ihr noch was zu sagen zum Nachtmahl?
Ich finde es super cool. Ja. Und ganz ehrlich, wenn das ein internationales Projekt wäre oder weiß nicht, amerikanisches mit einem anderen Werbebudget, würde uns das wahrscheinlich als der nächste, wie hieß dieser letzte dumme Horrorfilm, der so gehypt wurde.
It Follows vielleicht?
It Follows würde uns das hier als der verkauft werden. Und ich finde, der hier ist halt tausendmal stärker als zum Beispiel It Follows. So. Ja. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Gerade, ich habe die Parallelen zu Wild schon auch gesehen, aber ich finde, Wild muss sich diesen Schuh mehr anziehen, dass irgendwie die Idee dann schon der ganze Film ist. Mhm. Weil bei diesem Film hier wird es dann doch halt, ist es doch eigentlich im Endeffekt, man denkt so, ja, ich hab's schon irgendwie so verstanden, aber wenn man nachhakt, dann merkt man so, nö, eigentlich habe ich überhaupt nichts verstanden, so, aber es ist so, fand ich echt cool. Aber ich habe ansonsten eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Ich fand die Caroline Gensko fand ich richtig stark, möchte ich nochmal rausstellen. Mhm.
Von mir gibt es 6,5 von 10 Punkten für den Nachtmahl. Ich finde, es ist ein schöner Film, ein schönes Projekt gewesen und auch was ganz anderes als das, was wir sonst gesehen haben. Für mich, der Mittelteil vielleicht ein bisschen zu schwach, aber ich habe auch ADHS, ohne dass es diagnostiziert ist, habe ich mir selber diagnostiziert. Also das ist vielleicht auch mein Problem.
Ja, ich gebe mal 7 von 10, obwohl ich da auch das genauso sehe wie du, dass sich das nach 40, 50 Minuten alles so ein bisschen verlaufen hat eigentlich schon wieder. Und dass es dann der Mittelteil sehr repetitiv ist. Es gibt eine Party-Szene und dann sitzt sie aber Emo beim Therapeuten, dann geht sie auf eine Party und dann sitzt sie Emo in ihrem Zimmer. Aber ja, der Film ist trotzdem sehr, sehr innovativ, wenn auch vielleicht nur im Vergleich mit anderen deutschen Filmen. Aber ich fand es trotzdem sehr schön, er hat mich unterhalten. Und was natürlich da auch dann positiv noch rauszustellen ist, ist, dass er eben dann nur 88 Minuten geht und dass man dem dann eben die Längen dann doch verzeihen kann, beziehungsweise dann doch vielleicht der Mangel an Ideen außerhalb von dieser zentralen Idee. Aber trotzdem sehr, sehr guter Film, den man so empfehlen kann, deswegen 7 von 10.
Ja, ich finde von mir auch eine ganz klare Empfehlung. Es ist absolut sehenswert. Ich finde es wie immer toll, wenn Leute abseits des Mainstream-Kinos irgendwie was Vernünftiges auf die Beine stellen. Ich finde, hier hat man das super geschafft. Das ist halt nicht nur ein blöder Mist, der da hingeschissen wurde, einfach so, weil man halt Filmemacher ist und man halt einen Film machen muss. Ich finde, der Film hat eine absolute Daseinsberechtigung, finde ich toll. Ja, auch von mir gibt es 7 von 10.
Ja. Ist ja auch, habe ich gelesen, komplett sogar, also neben dem nur 80.000 Euro Budget, komplett ohne irgendwelche offizielle Filmförderung oder so
gemacht
worden, was in Deutschland wirklich auch nochmal sehr selten ist, also von keinem Topf irgendwo. Insofern fetten Respekt für das Projekt auf jeden Fall. Ja. Ich finde, es ist was Gelungenes geworden mit Tiefgang und gebe 7,5 von 10.
Ja, der Nachbar, den gibt es jetzt auf DVD und Blu-ray. Und wir haben auch vom Verleih Kochfilms eine DVD und eine Blu-ray bekommen, um die an euch zu verlosen. Also falls ihr den Film sehen wollt oder falls ihr ihn gesehen habt und den aber gerne in eurer Sammlung hättet, dann schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de und wir würden diesmal ganz bodenständig gerne wissen wollen von euch, wie lange hört ihr schon den Pengcast und wie seid ihr darauf gekommen? Damals. Also wie habt ihr davon erfahren? Und das ist was für uns noch manchmal ein bisschen mysteriös ist. Also manchmal haben manche Leute echt nur durch irgendeinen Tweet oder so davon erfahren. Das würde uns natürlich interessieren, wie ihr davon erfahren habt vom Pengcast. Genau. Schreibt uns podcast@drpeng.de. In dem Betreff dann bitte Nachtmar und was ihr wollt. Die DVD oder die Blu-ray. Sonst kriegt ihr eine Blu-ray geschickt und könnt die dann gar nicht abspielen in einem DVD.
Ja, das wäre ja ganz schön schlimm. Ein Albtraum, ein Nachtmar.
So, wir kommen zur Abschlussrunde.
Dankeschön, Dankeschön, das war's mit dem Pancast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viel über Movies getalkt. Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ich habe ein aktuelles deutsches Mainstream-Rap-Album mir angehört, Dreams von Shindy. Und ich muss sagen, es ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Ich finde irgendwie ein bisschen geil, wie Shindy rappt. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es ist alles nicht so schlau. Er erzählt immer nur, dass er ja viel Geld hat und sich viel teure Sachen kauft, wie viel sein Sweater gekostet hat in jedem Lied. Aber ich mag diese bisschen überhebliche, aber doch entspannte Art, weiß ich, wie er rappt, mag ich bei Shindy ganz gerne. Es sind ein paar Tracks drauf, die sind ganz in Ordnung. Es gibt diese Statements mit Bushido, wo echt Bushido, glaube ich, den schlechtesten Bushido-Part, den ich je gehört habe, abgelassen hat. Aber das Interessante eigentlich ist daran, dass es bei Dreams kann man auch nirgendwo streamen. Das heißt, man muss sich kaufen oder irgendwo illegal runterladen, falls das noch jemand macht. Streams gibt es nicht bei Dreams. Aber man kann sich auch die 50 Euro teure Special Edition von Dreams auf Amazon kaufen. Und da kann man auch mal auf Amazon gehen, die Special Edition von Dreams sich angucken, da mal die Kommentare durchlesen. Dann da sind die aufgebrachten Schüler, die da die Kommentare schreiben, die dann sagen, ich habe mein ganzes Taschengeld zusammengespart und jetzt ist dieser Rucksack so scheiße. Jetzt fragt ihr euch, Rucksack? Hä? Dieser Special Edition liegt so ein offizieller Shindy-Rucksack bei. Und das Ding ist halt geil, dass Shindy halt nur darüber redet, wie viel Geld er hat und was er sich jetzt für teure Klamotten kauft. Der scheinbar einen Produktionswert von 2 Euro hatte. Dieser Rucksack war einfach nur so ein schlechter Shindy-Patch auf so einen billig Plastik-Eastpack-Verschnitt irgendwie draufgeklappt wurde. Also das ist unterhaltsamer als dieses Album eigentlich ist, sich die Amazon-Rezension zur Special Edition anzuschauen. Ja Shindy mit Dreams.
Ja, Shindys Rucksack-Gate hab ich auch mitverfolgt und es hat mir sehr gut gefallen, weil es schon echt einfach gar nicht geht. Also weil wirklich so dieser vermutete Wert von dieser gesamten Box ist halt irgendwie 22 Euro oder so mit allem drum und dran und es kostet halt 50. So, das ist halt schon ultra hart. So. Musik, ich habe dieses Album, du hattest da ein Lied gepostet von Car Seat Headrest, Christian.
Ah, die sind
und
echt
da
geil.
Da habe ich mir das neue Album Teens of Denial angehört und das ist echt ein Hammer, so Indie-Punk eigentlich Album, macht vieles richtig, hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten habe ich Before the Flood schon geguckt, das besprechen wir glaube ich nächste Woche auch im Pencast, diese Climate Change Doku von Leo DiCaprio. wir reden ja nächste Woche drüber, ich fand es ganz cool, aber ist auch, hat mich so ein bisschen... wie hieß denn dieses andere, was wir damals geguckt hatten? So eine Doku, die halt, es ist so eine klassische Doku, die irgendwie ganz cool ist, aber eigentlich weiß ich das auch schon, was mir da gesagt wird. Aber ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Film. Und ich sag mal so, ich habe ihn, Gott sei Dank, habe ich diesen Film geguckt vor der US-Wahl, weil es wird alles ein bisschen tragischer jetzt danach. Auf jeden Fall. Aber soweit erstmal von mir.
Ja, jo. Ich habe nichts Spezielles Neues geguckt. Vielleicht ein kleines Westworld-Update. Da sind ja jetzt 6 Folgen schon vergangen und es hat sich so ein bisschen. Die Ängste haben sich bewahrheitet, eben, dass eigentlich jede Folge deckungsgleich genau dieselbe ist und dass halt es immer eine Schlüsselszene im Mittelteil gibt, die dann halt einen neuen Aspekt offenlegt und dann denkt man, aha, jetzt wird einmal wirklich mal was erklärt, aber dann gibt's einen Cliffhanger und in der nächsten Folge wird dann einfach nicht mehr drauf eingegangen. Aber das Beste an der Serie, das ist vielleicht mein eigentliches Highlight, ist natürlich der Titeltrack von Ramin Djawadi. Da habe ich mir natürlich die Klaviernoten zu downgeloadet und das eingespielt. Und das macht Spaß und vielleicht für ein bisschen mehr Hochkultur und Henkers kann ich das ja irgendwann mal ja dann auch dann hier nochmal zum Besten geben.
Ja, Hochkultur ist das Stichwort. Ich war im Pergamon-Museum mal wieder nach 2 Jahren in Berlin und habe mir da seltene Orthostate von der Nordwand von Tel Halaf angeschaut. Ich habe den Namen für meinen Sohn gefunden. Es wird Asarhadon sein. und eine Sache war noch, irgendwas war noch gut. Aber viele schöne Sachen. Man kann immer ein bisschen gucken, Museum, es ist irgendwie lustig. Ich habe viele lustige Wörter gelesen, zum Beispiel Buckellöckchen, Stuhlwagen. Also da war einiges dabei. War eine schöne Zeit. Ansonsten war ein Highlight auch, ich war auch noch bei Just Music und habe einfach mal getan, weil es gibt so geile Akustikgitarren von so einem amerikanischen Hersteller, die heißt Taylor und die sind halt mega geil, die sind halt herrlich, habe ich einmal im Leben gehört und ich war verzaubert und bin einfach gestern zu so einem Verkäufer gegangen, meinte, haben Sie denn sowas? Meinte, ja, klar, komm mal hier mit, gibt's einen extra Raum nur für diese Gitarren und dann, ja, wie viel wollen Sie denn ausgeben? Und dann, ich, fuck, 2 bis 3.000 Euro. Dann nehmen Sie doch die hier. Und das ist halt ganz schön, wenn man mal so bewirtet wird, wie jemand, der Geld hat. Das ist herrlich, das hat Spaß gemacht und es waren auch sehr schöne Instrumente. Das waren so meine kleinen Highlights diese Woche.
Ich habe noch was apropos betrefflich Museen. Und zwar habe ich gelernt diese Woche, dass es hier irgendwie im Großraum Freiburg so einen Museumspass gibt für irgendwie 90 Euro, mit dem man ein Jahr lang in irgendwie 320 verschiedene Museen dann reinkommt. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, einfach nach dem Studium nochmal so ein Museums-Gap-Year vielleicht einzulegen. Einfach ein Jahr lang in 320 verschiedene Museen zu gehen, jeden Tag eins und ein bisschen Urlaub. Dann mache ich aber einen Blog, das sage ich euch.
Da musst du einen Blog machen. Es gab doch mal diesen Rentner, der sich jeden Tag ein Theaterstück anguckt, genau. Den ich dann auch gefolgt bin, diesen Blog. Er hat es nach 6 Tagen aufgegeben. Das war eigentlich auch ganz witzig. Ja, Pergamon-Museum ist auch so ein bisschen geil, weil halt einfach alles natürlich geklaut ist. So
natürlich, absolut.
Kompletter Altar einfach aufgebaut in Berlin.
Ja, das meinte meine Freundin halt auch, warum steht dieses I-Stator eigentlich hier in Berlin? So, ich meinte die auch so, ja, frag mal Christian, der hat das studiert. Ansonsten wollte ich natürlich noch sagen, das letzte Museum, in das ich gekommen bin, war eine eurer Mütter.
Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder im Pancast of Duty, der kommt wieder am Donnerstag. Ihr findet uns auf Facebook, facebook.com/der Pancast, da findet ihr dann auch den Off-Duty. Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Wir haben keine Mails bekommen, doch wir haben eine Mail, glaube ich, haben wir doch bekommen von der Person, die uns vorgeschlagen hat, wie ist der Film, den wir im Horrorcast besprochen haben?
Let the Right One In.
Der hat sich sehr gefreut, dass wir den besprochen haben und genau, das will ich noch kurz erwähnt haben. Dann gibt's uns natürlich auch auf Twitter @derPenkast und da könnt ihr uns auch euer Feedback tweeten oder eine Mail schreiben, podcast@drpenk.de. Dann natürlich einfach offline anderen Menschen empfehlen oder monetär uns unterstützen, patreon.com/derPenkast. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Tschüss.